Sie hat mir wirklich jeden Tag geschrieben. Immer eine E-Mail. Jeden Tag zur gleichen Zeit. Und dann hat sie so schön berichtet über die Podcast-Szene im deutschsprachigen Raum. Und von einem Tag auf den anderen gab es keine Mail mehr. Sie hat einfach aufgehört. Ich konnte es gar nicht fassen. Heute, 5 Jahre später, ist sie zu Gast bei mir im Podcast. Auweia.
Interviewhelden. Der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Mit Markus Tirok.
Die kleine Geschichte, dass sie mir täglich eine E-Mail geschrieben hat mit den Podcast-News aus dem deutschsprachigen Raum, die stimmt tatsächlich. Und auch, dass sie von einem Tag auf den anderen aufgehört hat, dass ich damals ganz traurig darüber war und es gar nicht verstanden habe, weil ich irgendetwas nicht mitbekommen habe. Ich war aber nicht der Einzige. Es war, diese Brieffreundschaft war nicht sonderlich exklusiv, muss ich gestehen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nur ein einziges Mal zurückgeschrieben habe, nachdem sie mir geschrieben hat. Und da habe ich ihr geschrieben, sorry, du hast irgendwie einen Link falsch programmiert oder vergessen. Das Peinliche darin war, das stimmte gar nicht. Sie hat mir dann zurückgeschrieben und hat gesagt, doch Markus, das funktioniert, musst du mal so und so ausprobieren. Das war echt peinlich, oh mein Gott. Das war unser einziger Kontakt und wie gesagt, irgendwann war dann vorbei. Die Rede ist von Denise Fernholz. Denise hat damals für OMR, der großen Online Marketingagentur in Hamburg, gearbeitet und hat einen täglichen Newsletter für Podstars, also für den Podcast-Ableger von OMR, ins Leben gerufen und geschrieben, ganz alleine am Anfang. Darüber redet sie auch in einem Interview gleich. Und ich glaube, dass sie damit tatsächlich dem deutschsprachigen Newsletter einen riesen Gefallen getan hat und eine ganz neue Art und Weise des Newsletter-Schreibens hier im Business-Kontext etabliert hat, was bis heute Folgen hat, und zwar ganz positive Folgen. Auch darüber reden wir gleich. Irgendwann hat Denise dann aufgehört, bei OMR zu arbeiten und hat sich selbstständig gemacht. Und weil sie ja in der Podcast-Bubble von OMR da war, dachte sie sich, na dann kann ich doch selber meinen Podcast machen. Hat sie getan. Dieser Podcast heißt Sind wir endlich da? Ich würde es so als eine Millennial-Kolumne bezeichnen. Sie berichtet aus ihrem Leben, wie sie langsam erwachsener wird oder vielleicht auch nicht und den täglichen Struggle im Kampf genau mit diesem Thema. Und ich glaube, sie hat eine große Fanbase, denn es ist wirklich wunderbar, ihr zuzuhören und ihre täglichen Geschichten, die sie erlebt, mitzubekommen. Der Podcast erscheint nicht täglich, aber man hat so den Eindruck, auch hier wird die Brieffreundschaft irgendwie fortgesetzt. Dann hat sie noch angefangen, dazu einen Newsletter zu schreiben und der ist wirklich ganz besonders spannend, vor allen Dingen für uns in der Podcast-Bubble. Der heißt Beifahrersitz und in diesem Newsletter ist Denise so gnadenlos ehrlich und teilt all ihre Zahlen aus dem Podcast-Business. Also wie viele HörerInnen hat sie? Wie viele hat sie mehr dazu bekommen? Wie viele sind abgesprungen? Wie viele Leute folgen ihr zum Beispiel auf TikTok oder auf Instagram? Wie viel Geld hat sie über Ads eingenommen? Also die komplette Podcast Analytics teilt sie in jedem Newsletter mit mir und eben mit vielen anderen Menschen. Und das ist so eine gnadenlose Ehrlichkeit, die wirklich ganz viele Leute in der Podcast-Szene überrascht hat. Ich freue mich sehr. Ach so, und dann ist noch was sehr Lustiges passiert. Sie lebt in Hamburg, das hatte ich irgendwann mitbekommen. Und dann war ich durch Zufall, bin ich auf einen Podcast-Stammtisch gegangen, im Dezember war das. Und wer saß da? Denise Fernholz. Und da haben wir uns das erste Mal persönlich kennengelernt. Da durfte ich mich auch bedanken für all die tollen Newsletter, die sie geschrieben hat. Und jetzt, einige Monate später, habe ich sie eingeladen, doch zu Gast bei mir im Podcast zu sein. Und ich freue mich wirklich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Denise Fernholz.
Denise, natürlich habe ich deinen letzten Newsletter gelesen, habe auch deinen letzten aktuellen Podcast gehört und habe erfahren, und da habe ich einen Schreck bekommen, dass es dich richtig aus den Schuhen gehoben hat, dass du sozusagen 2 Wochen lang mit einer fetten Grippe im Bett oder auf der Couch, keine Ahnung, gelegen hast. Wichtigste Frage, was macht man mit der ganzen Langeweile, die dann aufkommt?
Ja, also die ersten paar Tage waren wirklich auf viel schlafen einfach. Also ich habe so lange nicht mehr so viel geschlafen. Mein Schlafrhythmus ist auch vollkommen im Eimer. Und also immer noch. Ich muss mal schauen, wie ich da wieder rauskomme. Aber ich habe tatsächlich irgendwann angefangen, die Langeweile so ein bisschen produktiv zu nutzen, zumindest im Rahmen, in dem ich mich so bewegen konnte. Also es durfte auch nicht zu anstrengend sein. Hab ungefähr alle Podcasts gehört, die ich noch auf meiner Liste hatte, habe alle YouTube-Videos geschaut, gefühlt, die es gibt. Also ich hatte irgendwann das Gefühl, ich hab YouTube durchgespielt. Und dann fing es irgendwann an mit so Sachen wie das Gefrierfach abtauen und den Soda-Stream mal sauber machen.
Das habe ich bei dir im Podcast gehört. Da musste ich vielleicht googeln, weil du hast nämlich gesagt, du hättest ein Gefäß mit heißem Wasser in den Gefrierschüler dargestellt, um das irgendwie zu beschleunigen. Und ich habe meine Oma noch im Ohr, die immer sagt, du darfst da kein heißes Wasser reinstellen. Und dann dachte ich so, hat sie gemacht, hoffentlich ist nichts kaputt gegangen. Und habe dann erstmal gegoogelt, man darf das scheinbar heutzutage, ich habe keine Ahnung.
Ja, man sollte ihn halt ausmachen vorher, aber dann darf man in den Gefrierschrank auch heißes Wasser stellen.
So, willkommen bei den Haushaltstipps hier.
Genau.
Denise, ich wollte auf einen anderen Punkt noch hinaus. Wenn ich so krank bin und da niederliege, dann packt mich nämlich auch irgendwann so die Kreativität oder die Produktivität und ich fange irgendwie an, keine Ahnung, an meinem Podcast rumzuschrauben, gedanklich neue Konzepte zu machen und so weiter. Hat sich diese Krankheit auf deinen Podcast oder auf deinen Newsletter ausgewirkt?
Auf den Newsletter tatsächlich. Also ich hatte eine Idee, so eine kleine Plattform, so ganz simpel für neue Podcasts. Also ich stelle ja auch im Newsletter neue Podcasts vor. Und ich finde es immer so schade, dass die dann so verschwinden. Also man kann ja mein Newsletter jederzeit nachlesen. Es ist ja dann quasi, sobald es rausgeschickt ist, wie so ein Blog im Backend, aber Ich wollte gerne, dass man so eine kleine Plattform hat, um da auch mal so ein bisschen stöbern zu können. Und die habe ich tatsächlich gebaut, während ich krank war. Die ist live. Das habe ich noch gar nicht kommuniziert. Also im nächsten Newsletter werde ich das so ein bisschen vorstellen.
Ach, das ist nicht die Spotify-Playlist mit den Trailern, sondern du hast noch was anderes gemacht?
Genau, also so eine... Also ja, die Spotify-Playlist ist natürlich auch irgendwie ganz cool, aber mir ist dann auch aufgefallen, dass gar nicht jeder, vor allem viele kleine Podcasts, gar keine Trailer haben. Und dann ist es natürlich blöd, dass ich die in diese Playlist gar nicht aufnehmen kann, weil die Idee dahinter war ja so ein bisschen wie so ein Podcast-Trailer-Radio zu haben. Also wenn man einen neuen Podcast sucht, dass man einfach die Playlist auf Shuffle macht und dann mal so ein bisschen rumhören kann. Und jetzt habe ich eine kleine... ganz easy Plattform, wo man seinen Podcast einfach selbst auch einreichen kann. Und dann hat man das Cover und man klickt das Cover an und kommt dann direkt halt zu da, wo auch immer die Leute ihren Podcast hochladen oder auf die Website. Da ist es auch so nach Tags. Also ich habe so nach Genre, so irgendwie, keine Ahnung, wenn man halt einen Laber-Podcast sucht oder einen Podcast zum Thema Wissenschaft oder ein Interviewformat, also dass man sich da so ein bisschen durchklicken kann.
Dass wir schon in den ersten Minuten auf meine Shownotes zu sprechen kommen, hätte ich nicht gedacht. Also ab alle Leute in die Shownotes, da wird dann der Link drinstehen, spätestens dann, wenn diese Seite publiziert und online ist oder wenn Denise ihren nächsten Newsletter geschrieben hat, da packe ich das auf jeden Fall mit rein. Sehr cool. Wir reden am Ende da nochmal drüber, denn ich möchte mit dir natürlich heute auch so ein bisschen über Reichweitenbooster und Marketingmöglichkeiten und Maßnahmen reden und das geht da genau in die Richtung. Aber siehst du, habe ich recht gehabt, wenn man irgendwie zu Hause Langeweile hat, dann wird man kreativ und dann bekommt man auf einmal ganz gute Gedanken. Denise, ich habe in meiner Anmoderation davon gesprochen, dass du für mich ein bisschen wie eine Brieffreundin bist. Ich weiß, das ist sehr einseitig, weil ich dich immer lese und du von mir aber bisher wenig zu lesen und zu hören bekommen hast. Hast du eine Idee, warum ich dieses Gefühl zu dir entwickelt habe?
Also ich bekomme tatsächlich sehr oft Feedback für den Newsletter, was mich sehr freut jedes Mal, weil Newsletter ist ja was sehr Einseitiges und dann hat man immer so das Gefühl, ach, ob das wirklich jemanden interessiert, was ich da heute aus meinem Gehirn gequetscht habe. Ich glaube, zumindest was ich hoffe, ist das, weil ich immer versuche, sehr persönlich zu sein im Newsletter, damit man auf der einen Seite so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wer da eigentlich schreibt. Also es ist ja in einem Podcast auch so, also je näher man sich jemandem fühlt und desto mehr kann man sich auch damit identifizieren. Und ich bin immer sehr ehrlich im Newsletter und ich glaube, dass das ein bisschen auf Also, dass das positiv bei den LeserInnen ankommt.
Das kommt, glaube ich, ganz bestimmt positiv an. Und das ist genau der Grund, warum ich tatsächlich diesen Brieffreundsgefühl, Brieffreundinnengefühl zu dir entwickelt habe. Insbesondere, weil diese persönliche Art und Weise zu schreiben im Business-Kontext, und jetzt kommen wir zu einem großen Ding, was du in die Welt gerufen hast, im Business-Kontext doch sehr ungewöhnlich ist. Also wir gehen mal ein bisschen in deine Biografie rein. Du hast für die OMR gearbeitet, also die große Online-Marketing-Agentur, ehemals Online-Marketing-Rockstars, die, glaube ich, jetzt nicht mehr genannt werden wollen.
Genau.
So wie auch immer. Also die Hamburger Jungs und Mädels. Die auch das Festival machen. Für die hast du gearbeitet. Ich glaube, da hast du 2020 angefangen, einen Newsletter zu schreiben. Dieser Newsletter hieß damals Podmix, ist das richtig?
Nee, Mixdown.
Ah, Mixdown, so rum. War ein täglicher Newsletter über die Podcast-Szene und Bubble. Und den hast du unfassbar persönlich geschrieben. Wie kamst du damals auf die Idee, so ein Business-Newsletter so persönlich zu schreiben?
Also es war ehrlich gesagt ein bisschen aus der Not heraus. Ich habe halt damals, war quasi meine Aufgabe, bau einen Newsletter auf, der soll so ein bisschen sein wie Podnews. Und wer Podnews kennt, das ist so der größte Newsletter über die Podcast-Branche international. Und der ist halt sehr sachlich, sehr unpersönlich, würde ich jetzt mal so behaupten. Und ich habe natürlich irgendwie auch versucht, mich davon abzuheben. Ich wollte das nicht einfach eins zu eins kopieren. Und da ich vorher bei Neon gearbeitet habe und wir da sowieso immer sehr persönlich geschrieben haben, ist das so ein bisschen damit so, habe ich das so mitgenommen. Ich hab dann halt gesagt zu meinen Chefs, ich würde gerne, dass der Newsletter so ein bisschen magazinig ist. Und habe dann halt immer so ein Intro geschrieben, also bevor so die News in dem Newsletter losging. Und am Anfang habe ich noch versucht, das sehr sachlich und so branchenmäßig zu halten. Also, dass ich da über irgendwas schreibe, was in der Branche oder was in den News gerade vorgekommen ist. Und irgendwann ist mir aufgefallen, oh, das wird auch immer schwieriger. Und dann habe ich angefangen, Sachen aus meinem Alltag mit in den ins Intro zu schreiben. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass tatsächlich mir sehr viele Leute geschrieben haben, dass ihnen das Intro vom ganzen Newsletter am besten gefällt. Wo ich so dachte, okay, damit hätte ich niemals gerechnet, aber den Leuten hat es einfach gefallen, was aus meinem Leben zu hören. Und als ich dann, es war ja alles so während Corona, wo es natürlich auch irgendwie schwierig ist, jedes Mal eine Anekdote zu finden, weil so viel passiert halt im Homeoffice auch leider nicht.
Ich bin heute zum Kühlschrank gegangen.
Ja. Und als ich dann auf meinem ersten Podcast-Event war, das war damals die erste All Ears von Spotify, wo ich dann das erste Mal auch so meine LeserInnen getroffen habe. Also da waren halt viele, die den Newsletter gelesen haben. Und die dann auch, das war so ein ganz komisches Gefühl, weil die plötzlich ganz viel über mich wussten aus diesem Newsletter. Und ich hatte die Leute halt noch nie gesehen. Also es war ein total verrücktes Gefühl.
Ich bin total happy, dass du diesen Newsletter damals auf die Welt gebracht hast. Und das war für mich, glaube ich, sogar auch der Einstieg in das Thema Newsletter. Und dass ich angefangen habe, Newsletter auch gut finden zu können und mich zum Teil darauf zu freuen. Und ich glaube, ganz vielen Leuten ging das so. Und ich glaube tatsächlich, dass du der Newsletter-Bubble einen Riesengefallen getan hast und dass sich viele, viele Menschen viel persönlicher mittlerweile in ihren Newslettern zeigen und eben nicht dieses, ich verstecke mich hinter einer Company oder sowas, hinter so Substantivierungen und neutrale Sprache. Ganz toll. Weißt du, wie viel
Abonnenten... Ja, da fühle ich mich sehr geehrt, dass du das sagst.
Nein, da bin ich fest von überzeugt und ich glaube, dass ganz viele andere Newsletter, die danach entstanden sind, das auch kopiert haben tatsächlich. Also ich denke da auch an den Zeit-Newsletter, einen der Zeit-Newsletter, die eben auch immer mit so einer kleinen Kolumne beginnen oder so. Ich kann mir gut vorstellen, dass die sich dort auch von dir inspiriert lassen haben. Weißt du zu den Hochzeiten, wie viel AbonnentInnen ihr hattet mit diesem Newsletter?
Also wir haben ja angefangen mit dem Daily. Der hatte so, glaube ich, um die... Also ich glaube, danach ist er, nachdem ich gegangen bin, ist er nochmal ein bisschen gewachsen, aber...
Kann ich mir nicht vorstellen, aber gut.
Also ich weiß es halt nicht. Also es waren so um die 2000 AbonnentInnen, glaube ich, für den Daily und dann hatten wir irgendwann nochmal ein Weekly. ins Leben gerufen. Da haben wir uns irgendwie unter 1000, glaube ich, bewegt oder so. Genaue Zahlen weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so. Aber um den Dreh war es so. Und das Ding ist auch, wir haben halt auch irgendwann gemerkt, okay, es ist halt schon ein nischiger Newsletter. Also da macht es jetzt auch nicht so viel Sinn, so krass auf Reichweite zu setzen, sondern eher darauf, die richtigen Leute anzusprechen. Und wir haben halt auch gemerkt, auf Events oder so oder generell, dass uns immer viele Leute auf den Newsletter angesprochen haben, auch relevante Leute, also dass man gemerkt hat, okay, er wird in der Branche, für die wir das schreiben, wirklich gelesen und da lesen ihn einfach alle. Und dann ist nach oben auch manchmal einfach nicht mehr so viel Luft.
Und da ist die Denise Fernholz ganz schön Fame geworden, muss man sagen. Also tatsächlich, glaube ich, kennen dich ganz viele aus unserer Bubble. Und wir müssen überlegen, das war 2020, habt ihr angefangen, oder was ist, 5 Jahre zurück, da war die Bubble natürlich noch viel kleiner. Du hast dich von dem Podcast-Fieber rund um OMR anstecken lassen und hast dann deinen eigenen Podcast gemacht, nachdem du die Agentur damals auch verlassen hast. Das war im Januar 2023, bist du mit deiner ersten Folge on air gegangen von deinem Podcast mit dem wunderbaren Titel »Sind wir endlich da?« Und sofort hat man so ein nöliges Kind auf dem Rücksitz irgendwie im Auto, also, wenn man selber als Kind war oder sowas und gefragt hat, sind wir endlich da nach 20 Minuten in Erinnerung. Und tatsächlich deutet das Cover auch an. Man sieht dich auf einer Rücksitzbank in einem alten Auto, VW Käfer, keine Ahnung. Und neben dir ist irgendwie eine Bierkiste und ich weiß nicht, irgendwie ein Zelt oder irgendwie sowas. Ein ganz cooles Cover. Was für eine Idee steckte dahinter bei deinem Podcast? Was wolltest du machen?
Also, ich habe ja früher bei der Neon gearbeitet und da war ja immer so, der Slogan damals war ja vom Heft zumindest, ich habe online gearbeitet, eigentlich sollten wir erwachsen werden. Und dann wurde irgendwann das Heft eingestellt und dann auch unsere Online-Redaktion und mir hat immer so ein bisschen, es hat halt bei mir eine Lücke hinterlassen, so dieses erwachsen werden, erwachsen sein, aber sich irgendwie nicht so richtig, also irgendwie so alt sein, dass man eigentlich erwachsen sein sollte, sich aber nicht so zu fühlen. Und habe dann ganz lange darauf rumgedacht. Also erst sollte es ein Blog werden, dann sollte es irgendwie ein Instagram-Account werden. Und als ich dann so in die Podcast-Branche so richtig eingetaucht bin, habe ich dann gedacht, nee, eigentlich muss es ein Podcast werden. Und ich hatte unterschiedliche Titel mir irgendwie überlegt, aber alles war auch irgendwie nicht immer das Wahre. Und dann habe ich gedacht, was drückt dieses Gefühl, dass man ankommen will, aber sich nicht angekommen fühlt eigentlich aus? Und dann sind wir endlich da gekommen. Und dadurch hat sich auch dieses ganze Auto-Branding um mich plötzlich ergeben.
Hattest du irgendwas mit Autos zu tun? Vorher wahrscheinlich gar nicht, oder?
Ich komme aus einer Schrauberfamilie. Also mein Papa ist Kfz-Ti und meine Eltern haben eine Autowerkstatt. Deswegen ist mir es ein bisschen in die Wiege gelegt, aber ich habe kein Auto. Ich fahre sehr selten Auto, weil ich wohne in Hamburg, da braucht man kein Auto. Aber ja, ich mag Autos auch eigentlich nicht mal so besonders, also so als im Generellen. Ich habe aber tatsächlich ein Auto tätowiert, weil mein erstes Auto damals, was ich mit 18 bei eBay ersteigert habe, da habe ich sehr dran gehangen. Ein gelber Fiat Cinquecento.
Okay.
Ja,
sind Golfer eher meine Zeit, du bist schon eine andere Zeit weiter. Mit dem Titel Sind wir endlich da, finde ich aber auch sehr schön. Auch daran sieht man, das ist ja eigentlich ein ungewöhnlicher Titel und man würde vielleicht erstmal so aus Marketing und strategischer Sicht sagen, ob der jetzt so schlau gewählt ist, sei mal dahingestellt. Aber auch da steckt schon eine Geschichte drin, das ist Storytelling. Das heißt, es ist total was Persönliches und man baut so oder man connectet sofort mit dem Gefühl an diesem Titel Sind wir endlich da. Und da ist schon wieder da ist dieser persönliche Stil, den du auch im Newsletter und in deinem Podcast zeigst, finden wir schon wieder. Hattest du hohe OMR-Erwartungen an deinen Podcast? Also wenn man aus so einem erfolgreichen Laden kommt, dass man dann denkt, okay, und jetzt gehe ich viral?
Hat man irgendwie, man hofft natürlich, dass man vielleicht viral geht. Jetzt rückblickend bin ich auch froh, dass ich gar nicht viral gegangen bin. Also, dass ich nicht irgendwie auf der Spotify-Startseite unter neue Podcasts gelandet bin oder so.
Mit meinem Gespräch geht's gleich weiter. Ich habe ein Anliegen quasi in eigener Sache. Dieser Podcast Interviewhelden ist für dich ja komplett kostenlos. Und das soll er auch bleiben.
Das macht mir auch große Freude. Pro Folge investiere ich selber etwa 7 Stunden meiner Arbeitszeit, nur damit du mal so eine Idee von dem Aufwand bekommst. Ich möchte, dass dieser Podcast Interviewhelden in diesem Jahr viel bekannter wird als in den Jahren zuvor. Und zwar möchte ich, dass alle PodcasterInnen in Deutschland von meinem Podcast schon einmal gehört haben und gemeinsam mit mir lernen, bessere Interviews zu führen, manchmal auch bessere Interviews zu geben. Ich weiß, das ist ein großes, hehres Ziel. Ich glaube aber daran, dass ich das schaffe. Allerdings, das schaffe ich nicht alleine. Das schaffe ich wirklich nur mit deiner Hilfe. Meine Bitte deswegen, und die liegt mir wirklich am Herzen, bewerte doch meinen Podcast auf den Podcast-Plattformen, wo du ihn hörst. Also egal, ob auf Spotify, dort kannst du Sterne geben, oder auf Apple Podcast, auch dort gibt es Sterne. Du kannst dort auch zum Beispiel eine kurze Rezension schreiben, die mir etwas bringen würde. Und wenn dir eine Folge besonders gut gefallen hat, dann teile sie doch in deinem sozialen Netzwerk mit deiner Community. Dann haben die auch was davon, und wenn du mich taggst, dann bekomme ich das sogar nur mit. Nur so kann mir das Game mit der Reichweite tatsächlich gelingen. Für dich dauert das vielleicht 1 Minute und für mich bedeutet es richtig viel. Deswegen sage ich danke für deine Unterstützung und jetzt geht's weiter mit meiner Episode.
Ich wusste natürlich dadurch, dass wir bei Podstars, also die Podcast-Firma von OMR, auch Podcasts viele gemacht haben, wie schwer es halt ist, einfach einen Podcast groß zu machen, wenn kein Riesenname dahinter steht von irgendwie einem Influencer oder YouTuberin oder was weiß ich, Leute, die halt sowieso schon eine große Reichweite haben oder halt irgendwelche Promis, und war da schon drauf gefasst, dass es schwer wird. Aber ich muss sagen, wie schwer es dann wirklich ist, vor allem ganz alleine einen Podcast zu machen, das habe ich dann vielleicht doch ein bisschen unterschätzt.
Hast du immer die Zahlen im Blick gehabt? Weil ich hätte dich gar nicht so als Zahlentyp eingeschätzt.
Also eigentlich würde ich mich gerne ein bisschen von den Zahlen entfernen durch meinen Newsletter, wo ich halt jede Woche die Zahlen ganz offen und transparent kommuniziere. Muss ich mir die natürlich jede Woche anschauen. Aber ich versuche so ein bisschen die Zahlen einfach so, da nicht so drüber nachzudenken, weil das einen sonst vielleicht doch unter Druck setzt, dass man halt denkt, oh, warum sind es so wenig Hunderte, die den Podcast hören? Am Anfang sind es natürlich noch weniger, also da freut man sich dann über 100. Ich würde jedem eigentlich raten, sich nicht so auf die Zahlen zu konzentrieren.
Aber interessanterweise hast du ja selber eben gesagt, auch mit dem Newsletter von OMR, wir haben die richtigen erreicht. Es kommt gar nicht so sehr auf die Reichweite drauf an. Und genauso muss man Zahlen, glaube ich, lesen, oder?
Ja, total. Bei mir ist halt einfach das Problem, dass mein Podcast-Konzept so aufwendig für mich in der Arbeitszeit war und auch geworden ist. Und ich jetzt an so einem Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, ich muss irgendwie das Konzept ein bisschen anpassen, damit ich nicht so viel Arbeitszeit darauf vergebe, weil ich mit dem Podcast kein Geld verdiene und ich halt langsam in die Bredouille kommen, dass ich denke, so viel Zeit, wie dafür drauf geht, also irgendwann kann ich meine Miete halt nicht mehr zahlen und das ist sehr schlecht.
Ein Podcast muss man sich leisten können sozusagen.
Ja,
ne?
Absolut.
Wobei wahrscheinlich, muss man auch fairerweise sagen, rentiert er sich meistens nicht 1:1 im Sinne von, dass man damit tatsächlich durch Ads oder sowas direkt Geld verdient, sondern es ist vielleicht dann auch eher ein Marketinginstrument oder etwas, was mit Renommee zu tun hat. Reden wir gleich nochmal drüber. Der Newsletter hat auch so einen schönen Namen, der heißt Beifahrersitz. Der kam 3/4 Jahre später raus als dein Podcast, also ich glaube so Ende 2023. Und erinnere ich das richtig, dass der Grund auch gewesen ist, dass du das Thema, wie schwierig es ist, einen Podcast aufzubauen und eine große Reichweite zu bekommen, dass die Geschichte erzählt werden wollte?
Total. Also vor allem, also das Schöne am Podcasten ist ja, dass man keine öffentlichen Zahlen sieht. Also dass man ja sein Dashboard nur selbst hat. Also bei auf Social Media sieht ja jeder, wie viel Views oder Likes oder Follows du hast. Und beim Podcasting ist das nicht. Das ist natürlich auf der einen Seite schön, weil es Druck rausnimmt. Auf der anderen Seite hat man aber keine Vergleichsmöglichkeiten. Also man sitzt dann vielleicht in seinem stillen Kämmerlein und podcastet da so vor sich hin und weiß gar nicht, ob man selbst jetzt gefühlt der kleinste Podcast der Welt ist mit der kleinsten Audience oder ob es vielleicht vielen anderen genauso geht. Und da wollte ich so ein bisschen Transparenz schaffen und halt einfach so ein Gefühl geben von, hey, du bist nicht allein. Also das ist so generell was sich so durch meine Arbeits, Welt, also durch meine ganze Arbeitsbiografie eigentlich zieht, so dieses, dass ich gerne möchte, dass sich Leute nicht alleine fühlen.
Bist du so oder hat das ganz viel Mut von dir gefordert, mit diesen Zahlen auch so transparent zu sein? Weil ich finde das super mutig und ganz ungewöhnlich. Und das ist ja auch das, was alle Leute schauen da drauf und sagen, wow, was macht sie da?
Also es liegt nicht in meiner Natur, würde ich sagen. Ich bin gerne super ehrlich und transparent, aber es erfordert trotzdem jedes Mal eine Überwindung für mich. Also ich habe natürlich auch, dadurch, dass ich als Freelancerin für Podcasts arbeite, war es natürlich auch so ein bisschen gruselig, Zahlen zu veröffentlichen, weil ich dachte, naja, es könnte auch business-schädigend sein, ja, dass Leute sagen, hey, wieso soll ich mich von dir beraten lassen, wenn dein eigener Podcast nicht besonders groß ist? Ja. Aber ich habe das Gefühl, das ist eher gegenteilig, also dass Leute einfach die Transparenz zu schätzen wissen und dann lieber mit jemandem zusammenarbeiten, der nicht so Augenwischerei betreibt.
Aber bist du da ins Risiko gegangen? Weil das wusstest du ja vorher nicht.
Total. Also es war ein Risiko. Es war auch so, okay, kann sein, dass das alles total nach hinten losgeht und ich mir dann irgendwann wieder eine Festanstellung suchen muss, weil mich keiner mehr buchen will.
Ist das Strategie? Also war das sozusagen wirklich die Strategie zu sagen, okay, ich versuche durch maximale Transparenz da eine große Glaubwürdigkeit nach draußen zu kommunizieren, in der Hoffnung, dass das eben von möglichen Kunden auch honoriert wird? Ist das die Strategie?
Also so richtig, nee, also ich... Also vielleicht unterbewusst, aber so, das war jetzt keine super bewusste Entscheidung. Mir ging es echt eher darum, so ein Dienst an den kleinen Podcasts zu leisten.
Super.
Aber dieses sehr transparent und ehrlich sein, das habe ich halt bei Neon einfach gelernt. Also weil da wurde es halt auch von den LeserInnen immer honoriert, je ehrlicher man war, weil die Leute sich dann natürlich viel besser identifizieren können mit, ja, den Geschichten, die wir schreiben. Was natürlich auch nicht gewöhnlich ist im Journalismus. Also dieser Ich-Journalismus, der wird ja auch manchmal so ein bisschen augenrollend betrachtet. Aber bei der Zielgruppe, die wir hatten, war das halt einfach, mochten die das sehr. Und ich glaube, das ist einfach so ein Ding. Ich fühle mich halt oft irgendwie mit Sachen, dass ich denke, oh, bin ich die einzige Person, die das Gefühl hat, nicht erwachsen zu sein, obwohl sie die 30 schon überschritten hat. So, also.
Voll gut.
Ja.
Aber damit relaten natürlich wirklich viele, eben auch aus der Generation, und sagen, oh, endlich gibt's mal jemand zu. Ich mach das ja sonst nur heimlich mit mir aus. Sag mal, was pusht denn mehr? Pusht der Podcast den Newsletter mehr oder pusht der Newsletter deinen Podcast mehr, oder kann man das gar nicht sagen?
Das kann man gar nicht so sagen, weil das sehr unterschiedliche Zielgruppen sind. Also ich habe ganz viele, also ich glaube, die meisten meiner HörerInnen wissen gar nicht, dass ich diesen Newsletter schreibe, beziehungsweise die sind auch nicht die Zielgruppe. Das sind einfach
halt... Weil die nicht aus der Bubble kommen, ne?
Das sind
normale Menschen.
Ja, das sind halt so Millennials, die sich halt auch ein bisschen lost fühlen. Und das andere sind halt irgendwie Leute aus der Branche oder Leute, die selbst einen Podcast machen, entweder beruflich oder hobbymäßig. Und die interessieren sich dann eventuell auch gar nicht für das Thema meines Podcasts. Deswegen, das ist natürlich auch... Sowas bei der ganzen Frage, muss ein Podcast Geld einbringen? Mhm. Mein Podcast zahlt halt nicht besonders viel auf mein Business ein. Das heißt, das ist für mich nicht ein direktes Marketing-Tool, sondern halt, da ist es dann halt eher echt der Newsletter.
Voll, aber wie, auch wieder eine coole Entscheidung oder eine sehr selbstbestimmte Entscheidung, sich als Podcast, wie bezeichnst du dich? Was ist dein Jobtitel?
Also ich bin Podcasterin und ich baue halt gerade so ein Beratungsbusiness für Podcasts und Newsletter.
Okay.
Genau, also Podcast- und Newsletter-Beraterin. Ja.
Aber wie kann das sein, dass du sozusagen dann keinen Podcast nutzt, um eben über die Themen auch zu sprechen, sondern eigentlich einen total branchenfremden Kolumnen-Podcast machst?
Also der Newsletter ist so ein bisschen entstanden. Mir hat es tatsächlich dann doch irgendwann wieder gefehlt, einen Newsletter zu schreiben.
Ja.
Und es ist dann doch nochmal ein bisschen einfacher für mich auch. Also das gelingt mir leichter, Newsletter zu schreiben, als einen Podcast aufzunehmen. Und da mein Podcast, also zumindest die ersten Jahre, komplett geskriptet war und das war wirklich sehr viel Arbeit und da habe ich auch so ein bisschen gemerkt, wenn ich ein Skript für einen Podcast schreibe, dann denke ich, dann bin ich viel perfektionistischer, als wenn ich ein Newsletter schreibe. Und da habe ich es mir vielleicht auch selbst einfach versucht, ein bisschen leichter zu machen. Und ich kenne das auch von mir selbst, vor allem wenn es um so Wissensvermittlung geht und so Branchensachen, ich lese halt einfach gerne lieber die Sachen, als sie mir anzuhören, weil das kann man besser das kann man scannen quasi. Also ich kann den überfliegen und sehe direkt, was für mich relevant ist und was nicht. Und kann auch mir das abspeichern. Also ich habe halt ganz viele Newsletter, die ich in so einem Ordnersystem habe, wo ich mir die einfach abspeichere, damit ich später nochmal drauf zurückgreifen kann. Und das ist bei einem Podcast natürlich auch ein bisschen schwieriger.
Und bei deinem Podcast, der ist ja eher vom Stil wie eine persönliche Kolumne, ist natürlich auch die Art und Weise, wie man den schreibt und skriptet und entwirft, ist natürlich etwas ganz anderes, als wenn man so einen Wissenspodcast machen würde, wie ich das mache, wo es dann irgendwie um konkrete Tipps und Strategien und so weiter geht. Das ist natürlich leichter. Das hat übrigens dazu geführt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, dieses ewige Skripten und dieses sehr aufwendige Arbeiten, dass du im Dezember gesagt hast, ich habe jetzt mal kurz die Schnauze voll und brauche mal ein bisschen Pause von meinem eigenen Podcast und mach mal hier so eine kleine Schaffenspause oder so. Hattest du Angst, dass du ganz aufhörst in der Zeit?
So unterschwellig ist die Angst natürlich immer da, dass wenn man einmal aufhört, dass dann so die Hemmschwelle immer weiter sinkt, einfach das ganz sein zu lassen und dass die Hürde auch immer größer wird, wieder anzufangen. Aber dieser Podcast ist wirklich so mein Baby. Ich habe so ein Business Coaching gemacht und da war dann halt auch so ein bisschen die Frage so, hey, also dein Podcast ist halt nicht besonders, zahlt halt nicht so doll auf dein Business ein, vielleicht priorisierst du den runter. Aber es ist halt einfach mein Baby und ich liebe es auch einfach, über Sachen zu reden, die nichts mit Podcasten zu tun hat, sondern einfach nur mit so Sachen, die mich halt in meinem Leben beschäftigen. Und
am Ende zahlt es doch auf dein Business ein, denn ja, er ist sozusagen der Use Case für dein Newsletter auch, ne?
Total. Also das ist halt auch so ein Ding, wenn ich halt den Podcast nicht mehr mache, habe ich natürlich nichts mehr, worüber ich im Newsletter schreiben kann. Also dadurch ist es auch eigentlich ganz gut. Ich muss auch sagen, dass ein Hintergedanke als ich den Newsletter gestartet habe, als so Meta-Medium, was so über meinem Podcast steht, war auch die Idee, okay, dann habe ich halt noch mehr, ein bisschen mehr Druck, auch mit dem, dass der Podcast auch wirklich immer pünktlich erscheinen muss, damit ich halt die Zahlen liefern kann. Und hab mir da wie so eine eigene künstliche Deadline dann nochmal geschaffen. Weil man kennt das ja, wenn irgendwie so ein Podcast noch sehr klein ist und man das Gefühl hat, das hören irgendwie nur Familie und Freunde, dann ist natürlich die Hemmschwelle sehr niedrig, den auch einfach mal ausfallen zu lassen. Und ja.
Du hast eine kurze Pause nur gemacht, es waren nur ein paar Wochen. Hast du das Gefühl gehabt, das hat dir geschadet, es hat dir genützt? Hast du in der Zeit Weichen gestellt? War das eine gute Entscheidung und eine gute Zeit für dich? Oder hast du vielleicht schlechtes Gewissen gehabt? Wie war die Zeit der Pause für dich?
Also schlechtes Gewissen habe ich sowieso immer, wenn mal eine Folge nicht kommt. So. Aber es war doch echt, es war nötig einfach. Und auch, ich habe das natürlich genutzt, um mir über das Konzept Gedanken zu machen, wie kann ich das irgendwie verschlanken, und bin halt jetzt dazu übergegangen, den Podcast nicht mehr komplett zu skripten, sondern dass ich mir einfach ein paar Stichpunkte aufschreibe, über die ich sprechen möchte und dann einfach frei rede. Also die letzte Folge, die online gekommen ist, war die erste, wo ich so wirklich eine Stunde quasi mit mir selbst gesprochen habe, was eine interessante Erfahrung war und was mir auch Spaß gemacht hat und mir auch gezeigt hat, okay, ich könnte das wirklich, weil ich habe halt am Anfang sehr viel geskriptet, auch weil ich gesagt habe, ich traue mir nicht zu, einfach frei über Themen so zu sprechen, so dass es dann auch wirklich irgendwie so ein bisschen bei den Leuten ankommt und ich nicht nur so rumstammel. Und dann hatte ich natürlich die Angst, dass man Leute verliert, also dass Leute irgendwie dann
War das so? Hat sich das eingestellt? Weißt du das? Kannst du das überprüfen?
Nee. Also ich kann es überprüfen und es hat sich nicht eingestellt. Also natürlich sind die Abo-Zahlen auch nicht gewachsen. Also dass Leute irgendwie bei Spotify oder Apple dem Podcast folgen, da ist es jetzt nicht exorbitant in die Höhe gegangen. Natürlich nicht so. Aber die Zahlen sind jetzt auch nicht krass abgerutscht. Und ich habe auch schon mal eine Pause gemacht und habe dann auch im Newsletter darüber geschrieben, dass man nicht so viel Angst vor so einer Pause haben muss, weil die Zahlen kommen relativ schnell wieder zurück. Also klar, die erste Folge verpassen vielleicht dann Leute auch mal, wenn man nach so einer Pause wieder rauskommt. Aber man kennt das ja auch von sich selbst. Also wenn irgendwas nicht mehr erscheint, fällt mir das erst sehr spät überhaupt auf. Also ja. Ich habe wenig Podcasts, wo ich dann wirklich irgendwie, wo ich dann denke, wo bleibt die Folge so. Und wenn dann halt keine kommt, kann ich mir auch denken, dass da jemand vielleicht gerade einfach eine Pause brauchte und gerade eine Pause macht. Ja. Und deswegen, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man als PodcasterIn auch sich die Zeit nimmt, auch mal eine Pause zu machen.
Wahnsinnig wichtig, weil ich glaube, wenn man das nicht macht, dann ist man dann irgendwann beim Podcast-Burnout und dann stellt man das Ding ein, weil man nicht mehr kann. Deswegen finde ich das total richtig. Ich habe das letztes Jahr im Sommer auch gemacht. Ich wollte 6 Wochen, das hatte ich so eingeplant. Ich kann das gar nicht aussprechen. Am Ende sind es, glaube ich, 5 Monate geworden, wo ich wirklich nichts gemacht habe, weil es mein Leben aber auch zu dem Zeitpunkt nicht zulassen hat. Also ich hatte da einfach andere Prioritäten und habe auch gesagt, bevor ich jetzt mir hier irgendeine Folge aus den Rippen schneide, die irgendwie nur so halbherzig gemacht ist, einfach nur damit irgendetwas diesen RSS-Feed füttert, habe ich gesagt, nee, das meine ich, dann lasse ich es lieber und dann fange ich lieber dann wieder an, wenn ich soweit bin, und das habe ich getan. Das hat mich natürlich HörerInnen gekostet, aber auch damit kann ich leben und dann baut man sich eben wieder was Neues aus. Also von daher, und du hast wirklich, ich weiß nicht, 4-5 Wochen oder sowas hast du das nur gemacht. Das war ja keine lange Zeit, wo du nicht dabei warst, ne?
Ja, aber ich glaube, ohne den Newsletter wäre es vielleicht auch länger geworden.
Ah, okay, guter Punkt. Sag mal, du hast vorhin gesagt, auf den Newsletter bekommst du relativ viele Reaktionen auch. Das war so ein Punkt, über den wollte ich mit dir gerne noch sprechen, das Engagement im Vergleich Newsletter-Podcast. Deutet so, oder das hört sich so an, als würdest du auf den Newsletter mehr Reaktionen bekommen als auf den Podcast? Ist das so?
Ja, total. Also sehr viel mehr Reaktionen. Es ist auch irgendwie naheliegend, weil auf so eine E-Mail kann man natürlich schneller mal antworten als auf so einen Podcast. Also klar, irgendwie bei Spotify gibt es jetzt auch eine Kommentarfunktion, aber das ist noch nicht so gelernt. Also ich glaube auch viele, die gar nicht so im Podcast-Business drin sind, kriegen das vielleicht auch gar nicht mit, dass man jetzt Kommentare schreiben kann. So müsste man vielleicht ein paar mehr Call-to-Actions in den Podcast einbauen und sagen, hey, lass mir doch mal einen Kommentar da. Aber es ist natürlich irgendwie dann doch immer eine Hürde mehr, da irgendwie drauf zu reagieren. Oder dann. Ja, man müsste ja auch, oder vorher musste man halt auch bei Instagram dann halt suchen und jemandem dann eine Nachricht schreiben oder die E-Mail-Adresse aus den Shownotes kopieren und dann eine E-Mail schreiben. Das ist bei einem Newsletter schon sehr viel einfacher, da einfach Rückmeldung zu geben.
Hat man halt keinen Medienbruch, sondern kann direkt was dazu sagen. Zumal vielleicht auch das Thema eher einen einlädt, nochmal kurz dazu Stellung zu nehmen. Du hast in der letzten Podcast-Episode hast du einen Call to Action gehabt am Ende und hast gesagt, Leute, schickt mir mal gerne irgendwelche Themen, Ideen oder sowas, über das ich mal reden soll, was euch bewegt, das nehme ich gerne mal mit auf. Habe ich drüber nachgedacht. A, kommen da Reaktionen? Und B, ist es eigentlich eine gute Idee, die HörerInnen zu fragen, was man machen soll in dem Podcast?
Also es sind kommen nicht so viele Reaktionen, aber das bin ich halt schon gewöhnt. Also ich habe
auch meine Erfahrung übrigens. Da bist du nicht mit alleine, sondern das ist auch meine Erfahrung. Man stellt eine Frage und es kommt nicht so
viel. Ja, und dann manchmal rechnet man überhaupt nicht damit und dann bekommt man plötzlich eine riesenlange E-Mail oder eine Instagram-Nachricht, wie toll der Podcast ist und wie lange die Leute das schon hören. Und da geht mein Herz natürlich immer auf. Aber ja, also es ist auch strategisch gesehen nicht so schlau, den Call to Action am Ende zu machen. Aber mir haben schon Podcaster gesagt, dass sie den Call to Action mal möglichst weit vorne machen. Ich finde, das muss sich aber auch immer irgendwie ergeben. Also
ich meinte aber gar nicht so die Position, sondern mir ging es eher um die Fragestellung, soll man den HörerInnen Soll man da die Frage stellen, was wollt ihr eigentlich hören? Oder ist es nicht viel besser, selber das Angebot zu bestimmen und zu sagen, das stelle ich euch zur Verfügung? Sag erstmal du, danach sag ich.
Total. Also ich finde auch, man sollte seinen eigenen Podcast auch so gestalten, dass es einem selbst Spaß macht und dass man auch über Themen spricht, die einen selbst interessieren. Und man sollte auch nicht alles geben auf Feedback, weil das sind ja auch oft nur einzelne Meinungen von einzelnen Personen. Also wenn jetzt eine Person sagt, bitte, bitte mach unbedingt eine Folge über XY und aber dann, man merkt ja selbst, okay, kann ich irgendwie selbst mit dem Thema resonieren? Also löst das irgendwas bei mir aus? Habe ich das Gefühl, dass das betrifft mehrere Leute und nicht nur eine? Aber ich finde halt auch, es ist immer cool, auch den Leuten, den HörerInnen die Möglichkeit zu geben, so ein bisschen zu partizipieren im Podcast, dass sie irgendwie selbst Teil davon werden können. Und manchmal kommt man dann vielleicht auch auf Themenvorschläge, auf die man selbst gar nicht gekommen wäre.
So finde ich ganz genauso. Gibt tolle Inspirationen, kann man dann aufnehmen. Ich bin deswegen darüber gestolpert. Es gab irgendwann mal, ich glaube, es war in den 70er oder in den 80er Jahren muss das gewesen sein, gab es mal den Versuch vom Fernsehen bei den ZuschauerInnen eine Umfrage zu machen und zu fragen, wie soll denn das perfekte Programm aussehen oder die perfekte Unterhaltungssendung. Und dann kam dabei etwas raus, das hatte ganz viel mit Musik zu tun, so eine Musiksendung und noch so ein paar andere Features. Und dann hat man das versucht und es war das totale Desaster. Es wollte einfach gar kein Mensch wollte das sehen oder hören und so weiter. Und daraus hat man halt gelernt und hat verstanden, okay, nur weil die Leute sagen, dass sie das irgendwie gut finden, bedeutet das am Ende nicht A, dass sie es hören oder sehen und B, dass sie es wirklich gut finden. Aus dem Gedanken kam ich darauf, soll man eigentlich seinen HörerInnen fragen, was sie haben wollen oder soll man ein eigenes Angebot machen?
Manchmal weiß man ja auch selbst eigentlich gar nicht, was man will. Also ich finde es manchmal auch total schön. Ich hänge vor allem sehr viel bei YouTube ab in meiner Freizeit und
folge
da vielen Leuten. Ja, jetzt erstmal ja, aber da habe ich auch ganz oft, dass dann Leuten, denen ich schon Jahre folge, dass sie plötzlich mit einem neuen Format um die Ecke kommen, wo ich denke, wow, das ist genau das, was ich gesucht habe, aber das hätte ich selbst gar nicht. Genau. Wäre ich nicht auf die Idee gekommen oder das hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass das funktioniert.
Uns ist klar geworden in dem Gespräch, dass es schwierig ist, so einen Podcast nach vorne zu bringen, wenn man nicht so ein wahnsinnig großes Marketingbudget hat, was man da machen kann, wenn man alles selber machen möchte oder machen muss. Aber lass uns trotzdem nochmal über vielleicht so drei Reichweiten-Tipps, drei Reichweiten-Booster sprechen. Was können wir machen, um unseren Podcast weiter nach vorne zu bringen? Was wären so denn deine Empfehlungen dazu?
Also ganz klassisch, was natürlich auch keiner mehr hören kann, aber was ich auch selbst merke, was leider eine sehr große Rolle spielt, ist Social Media. Also man muss leider wirklich sich irgendwie ein Konzept überlegen, wie man, also wenn es zur Zielgruppe passt oder je nachdem, zu welcher Zielgruppe, also dass man eine Plattform sucht, wo die Zielgruppe unterwegs ist und da vielleicht so Kurzvideos macht oder einfach Content, der zum Podcast passt. Es muss auch nicht unbedingt... es braucht nicht jeder einen Videopodcast und muss alles mitschneiden, um dann was hochzuladen. Dann was super wichtig ist, ist halt einfach Cross-Promo, also sich mit anderen kleinen Podcasts connecten, sich Leute in den Podcast vielleicht auch, also selbst wenn es kein Interviewformat ist, also mein Podcast ist kein klassischer Interview-Podcast, aber ich lade mir trotzdem ab und zu immer mal wieder Leute ein, wenn ich glaube, dass die was Spannendes für meine HörerInnen zu erzählen haben. Dadurch schafft man natürlich Synergien, dann muss man aber auch wieder schauen, dass man gewährleistet, dass die Person, die man eingeladen hat, irgendwie Material an die Hand bekommt, dass sie das dann auch teilen können, also dass man von der Reichweite überhaupt profitieren kann, also dass man irgendwie kleine Videos vorbereitet oder Zitatkacheln oder keine Ahnung.
Das ist ein schöner Punkt. Ich habe gerade eben dazu, also vor einer Woche, glaube ich, habe ich einen Blogartikel dazu geschrieben und bei mir veröffentlicht. Also wenn du uns jetzt zuhörst und noch ein bisschen mehr darüber erfahren möchtest, wie finde ich eine super gute Interviewgästin, einen super guten Interviewgast und wie bringe ich die Person dazu, diese Interviewaufnahme auch zu teilen. Einfach bei mir mal auf dem Blog schauen. Ich packe das mit in die Shownotes rein. Da gibt es ein paar gute Aspekte, die Denise eben auch schon angesprochen hat. Also sozusagen so eine Art Service-Paket auch zur Verfügung zu stellen, damit den anderen Arbeit abgenommen wird und damit es für sie leichter ist, das Ganze zu teilen. Jetzt genau. Haben wir so zwei. Hast du noch einen dritten?
Ja, auf jeden Fall. Also noch zu Gäste einladen. Auch sich trauen, sich selbst als Gast vorzuschlagen in anderen Podcasts. Also das hat, da habe ich auch ein Interview im Newsletter zu, weil eine befreundete Podcasterin von mir, die hat das selbst ausprobiert bei ihrem Podcast, hat sich in anderen viel größeren Podcasts gepitcht mit ihrer Geschichte. Dann ist es natürlich auch wichtig, eine Geschichte zu haben und einen guten Pitch rauszuschreiben, dann per Mail oder so an diese Podcasts. Vielleicht können wir das auch in den Shownotes, die Ausgabe, verlinken. Da gibt sie gute Tipps, wie man das hinbekommt. Und sich auch einfach mal trauen, sich zu pitchen, weil dann kann man natürlich auch von der Reichweite von dem Podcast profitieren. Und als drittes Cross-Promo auch in dem Sinne, dass man so ein Tauschgeschäft mit anderen Podcasts vielleicht auch eingeht, dass man sagt, hey, ich mache eine Minute Werbung für euch in meinem Podcast, dafür macht ihr eine Minute Werbung für meinen Podcast in eurem Podcast. Da arbeite ich auch gerade an etwas, dass das was erleichtern soll, Leute zu finden und sich dann mit denen zu connecten. Da muss ich noch datenschutzmäßig mich beraten lassen, wie ich da nicht verklagt werde. Aber dass man einfach sich mal umschaut, so was gibt's eigentlich für andere Podcasts, die eine ähnliche Zielgruppe haben, die mir auch selbst gefallen. Man sollte natürlich, weil man macht ja dann auch Werbung für einen anderen Podcast, sollte man sich natürlich auch ein bisschen reinarbeiten und gucken, ob das wirklich zur Zielgruppe passt und ob der empfehlenswert ist. Aber das kann auch total viel bringen.
Das ist eine sehr schöne Idee. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Wie würde das konkret aussehen? Im Sinne von, dass man, also es ist so eine Art Host-Red, dass ich quasi etwas über deinen Podcast erzähle? Oder wäre das so, dass du mir eine Art Trailer anliefern würdest und ich den in meiner Episode einspielen würde? Oder
also ist natürlich beides möglich, aber wir wissen ja aus Studien und Erfahrungen, dass Host-Reds einfach besser funktionieren. Also dass die Leute ist natürlich, ich würde natürlich auch eher einen Podcast reinhören, von wenn mir ein Host, den ich sowieso schon mag, erzählt, dass er den Podcast so gerne hört, als dass ich halt so einen Werbespot höre. Aber auch Werbespots in anderen Podcasts können helfen. Das habe ich selbst schon mal ausprobiert und das hat den größten Boost gegeben, den ich jemals hatte.
Du hast richtig, Ads geschaltet, ne? Also in deinem Podcast-Netzwerk hattest du die Möglichkeit, glaube ich, eine richtige,
genau,
ausgespielte Ad irgendwie zu schalten, ne?
Genau. Das war verrückt. Aber da habe ich dann auch gemerkt, wenn dann plötzlich,
aber bleiben die?
Nee, also es ist mehr geworden dadurch, aber der Ausschlag geht natürlich krass nach oben und dann auch schnell wieder nach unten. Also gibt dann doch viele Leute, die dann halt einmal reinhören und vielleicht dann halt nicht auf Folgen klicken, dem Podcast folgen und dann halt ja wieder weg sind. Aber mich hat's überhaupt gewundert, dass so viele Leute dann weil du musst ja schon dann noch mal in deiner App nach dem Podcast suchen, von dem du gerade gehört hast. Es ist ja nicht wie auf Social Media, dass du einfach auf den Link klickst und genau. Das war spannend.
Ein Punkt würde ich gerne ergänzen, weil ich den auch so schön und originell von dir finde, ist auch in deinem Newsletter zu finden, ganz am Ende, und zwar von der Rubrik Anschnallen, die neuesten Podcasts. Das ist diese Playlist von Spotify, wo wir ganz am Anfang drüber gesprochen haben, wo du mittlerweile 210 Trailer abgebildet hast von Podcasts, die du persönlich für hörenswert empfindest, ne?
Ja, also ich glaube, die Leute denken immer, ich würde die Podcasts alle hören. Also ich informiere mich über die Podcasts, weil ich muss ja auch einen kleinen ein oder zwei Sätze darüber schreiben, worum es geht, und versuche natürlich rauszufiltern, dass das keine Podcasts sind, die irgendwie Fake News verbreiten oder so. das sind keine explizit persönlichen Empfehlungen.
Inspirationsmaterial.
Genau, ich möchte einfach halt eine Plattform bieten, vor allem für kleine Podcasts, die halt starten, ja, um so ein bisschen Starthilfe zu geben und ein bisschen mehr Sichtbarkeit. Und ich finde es halt selbst irgendwie schwierig, einfach einen neuen Podcast zu finden. Also klar, man kann sich irgendwie so durch die Charts klicken, aber da sind dann natürlich auch keine Podcasts, die von kleinen Leuten sind. Und das war so ein bisschen mein Versuch, kleinen Podcasts so eine Bühne bieten zu können. Aber es ist natürlich auch schwer, diese Leute zu erreichen, weil entweder werde ich halt selbst auf die Podcasts aufmerksam, irgendwie weil jemand was bei LinkedIn gepostet hat oder ich den irgendwo zufällig gefunden habe. Oder die Leute schreiben mir halt und sagen, hey, ich habe einen neuen Podcast, würdest du den da bitte mit aufnehmen?
So, und diese Idee, mit einer Playlist zu arbeiten, die finde ich so charmant, weil die kann man ja adaptieren, die kann man ja für alles Mögliche adaptieren. Also ich, der sich im Interviews kümmert, könnte eine Playlist mit tollen Interview-Podcasts machen. Eine ganz andere Person, die sich vielleicht um Ernährung kümmert, könnte eine Playlist mit Ernährungspodcast oder Rezeptpodcast oder ich weiß nicht was machen. Also dieses Format Spotify Playlist finde ich total charmant und eine total gute Idee, ist unaufwendig, kostet nichts, hat einen hohen Service-Charakter, kann man drüber kommunizieren, eine sehr, sehr schöne Idee. Also auch das wäre sozusagen noch eine Möglichkeit, um die eigene Reichweite ein bisschen zu steigern.
Total. Und man könnte ja theoretisch auch Playlists für den eigenen Podcast, also wenn man irgendwie 200 genau. Folgen hat oder so, kann man natürlich seinen eigenen Podcast kuratieren in Playlisten, dass wenn Leute sich halt zu einem bestimmten Thema interessieren, das und dann packt man alle Folgen zu exakt dem Thema da rein.
Hörst du Interview-Podcast?
Schon, ja. Aber dann auch eher ausgewählt. Also ich habe jetzt keinen Interview-Podcast, den ich so toll finde, dass ich mir jede Folge anhöre. Es ist eher so, dass ich mir dann halt so rauspicke, was mich interessiert. Also es sind teilweise Podcasts, wo halt so Promis klassisch zu Gast sind oder Leute mit einer Reichweite oder so. Aber auch branchenspezifisch. Also
gibt es da etwas, was dir, ich meine ich gar nicht vom, also ich meine jetzt keinen konkreten Podcast, sondern eher von der Art und Weise, wie auch die Fragen gestellt werden. Gibt es etwas, was dich echt annervt bei Interviews? Und gibt es gleichzeitig etwas, was du richtig gut findest und wo das dich sozusagen reinzieht? Fangen wir mal mit dem Annerven an. Gibt es so einen Abschalter?
Also wenn ich halt merke, dass der das Interview führt, einfach nur seine Fragen runterrattert und gar nicht richtig zuhört und auch keine Rückfragen so stellt, weil das finde ich sehr frustrierend, wenn ich so einen Interview-Podcast höre und der Gast erzählt dann was und ich finde das total spannend und man merkt so, beim der die Fragen stellt, ist dann einfach nur so, nächste Frage und ich denke so, nein, wieso bist du da nicht mehr drauf eingegangen? Ich will doch mehr zu diesem Thema wissen. Also, dass man sich halt als der Interviewende auch so ein bisschen in den Hörer oder die Hörerin reinversetzt, was die halt dann auch für Fragen haben, weil man ist ja so ein bisschen so der Stellvertreter für die HörerInnen und finde ich, hat dann auch so ein bisschen die Aufgabe, sich da halt reinzudenken.
Mein totaler Frustmoment ist, wenn ein Interview anfängt und gesagt wird, so Denise, jetzt stell dich einmal vor, wer bist du, was machst du, wie bist du dazu gekommen? Das ist der Moment, wo ich zusammenbreche, wo meine Augen tränen und Ohren tränen und ich sage, oh nein, das geht doch wirklich nicht. Ja. Ich muss doch meine Gäste vorstellen. Geht dir das auch so oder bist du da gnädiger?
Also das ist mir tatsächlich letztens, als ich einen Interview-Podcast, so einen englischen aus der Podcast-Branche gehört habe, auch aufgefallen, wo auch wieder jemand gesagt wurde, hey, stell dich doch mal kurz vor. Und ich so dachte, oh, das ist auch, als wenn man in einen Podcast eingeladen wird, der schlimmste Moment, wenn man sich selbst vorstellen muss. Ich habe mal so ein Projekt mit Salwa Humsi gemacht und die hat auch gesagt, sie stellt immer ihre Gäste vor, weil sie das ist halt sonst als Gast so ein Gefühl wie in der Schule bei so einem Vorstellungsspiel, wo man so sagt, wo so ein Ball rumgeht, genau, und dann muss jeder sich einmal vorstellen. Und fand ich, war total gut, dass sie das nochmal so gesagt hat. Und das deswegen seitdem ist mir das auch immer sehr im Gedächtnis geblieben. Und ich stelle auch meine Gäste immer vor, weil es ist natürlich auch immer schön, von jemand anderem zu hören, was er, also sich vorgestellt zu hören, so, weil das schmeichelt einem auch einfach.
Schmeichelt einem, und man kann natürlich selber als Host das Ganze auch viel besser lenken und eben aus so einer Vorstellung auch nicht irgendwie so einen 10-Minuten-Vortrag machen, wo man irgendwie anfängt, in welche Grundschule man gegangen ist, sondern kann irgendwie sich die letzten zwei wichtigen Aspekte raussuchen und alles andere biografische Daten kann man ja im Gespräch irgendwie unterbringen.
Total.
Das muss ja nicht am Anfang sein. Ich habe ein Interview mit dir in der Vorbereitung gehört, da hat dich auch die fragenstellende Person gebeten, mal deinen Werdegang zu beschreiben, wo ich auch gedacht habe, so, oh mein Gott, okay, Denise ist noch jung, also die ist gerade über 30, aber die hat schon so viel erlebt, das wird jetzt eine lange Antwort, und genau so war es dann halt auch, ne?
Ja, und es ist dann halt natürlich auch, man weiß dann auch so gar nicht richtig, wo man anfangen soll, und also es ist natürlich auch schön, wenn einem jemand so ein bisschen Guidance, also ja. Wenn einen so jemand halt durch das Gespräch führt und einen nicht so alleine lässt, weil dann wird man halt auch aufgeregt, und ich fange dann halt auch echt krass an zu quatschen. Also
natürlich,
das ist mich vielleicht auch in irgendwelchen Umwegen, wo ich gar nicht hin wollte. Ja, und ja. Und was ich auch nicht mag, ist, wenn Leute so Doppelfragen stellen, die so sehr komplex sind. Also das ist sowohl, als wenn man zuhört, nervig, weil dann vielleicht die erste Frage voll relevant für einen ist und dann die zweite Frage nicht. Und ich selbst kenne das aus Interviews, dass man dann manchmal die Fragen auch vergisst. Also dann antwortet man halt auf die zweite, also auf die letzte Frage, weil man sich an die noch am besten erinnert, und dann kommt man total über die erste Frage hinweg.
Ja, und dann manchmal ist es dann auch noch so, das rächt sich dann für die fragenstellende Person, dass der Gast dann irgendwie sagt, und was war die andere Frage?
Ja.
Dann ist man aber als Fragensteller schon irgendwie weiter in seinem Skript und hat es schon längst vergessen, was man eigentlich, und kommt total durcheinander. Das sind mal lustige Situationen. Okay, jetzt haben wir rausbekommen, was du nicht so gerne magst. Gibt es etwas, wo du sagst, das finde ich wirklich, das ist für mich ein gut geführtes Gespräch oder ein gut geführtes Interview? Was macht dir Freude, wenn du Interview-Podcast hörst?
Natürlich, wenn ich Sachen über die Person erfahre, die ich noch nicht wusste. Also es gibt ja Leute, die sagen, ja, ich bereite mich nicht vor, weil ich will die Person dann kennenlernen, so. Finde ich auch immer schwierig, weil ja meistens die Leute die Person schon kennen über die, also wenn ich zum Beispiel Interviewfolgen mir anhöre, dann sind das meistens Folgen mit Leuten, die ich schon kenne. Und wenn ich dann halt nur das Basic drumherum erfahre, weil die Person, die interviewt,
sich nicht vorbereitet,
anscheinend nichts über die Person weiß, ist das natürlich so, ja, also da, ich habe nichts Neues gelernt in dieser Episode. So. Und
das ist ein guter Punkt, dass also ganz viele Leute machen das ja, dass sie sich nicht vorbereiten, einfach weil sie entweder nicht wissen, wie sie sich vorbereiten sollen. Das kann ich verstehen, nicht jeder kommt aus dem Journalismus. Andere machen das, weil sie einfach zu faul sind, sich vorzubereiten, schlicht und ergreifend. Und dann kommt das Argument, ich lasse mich voll auf mein Gespräch ein und ich guck mal, wo der Flow und so hinführt. Aber der Punkt ist gut, dass du sagst, dass man dadurch nichts Neues rausbekommt. Und das ist natürlich etwas Entscheidendes.
Ja, voll. Und also ich habe am Anfang auch so meiner journalistischen Karriere auch oft Angst gehabt, zu viel irgendwann über die Person zu wissen und dann gar nicht mehr so, dass mir keine Fragen mehr einfallen. Aber dann ist vielleicht auch das nicht der geeignete Gast. Also wenn man das Gefühl hat, die Person hat alles irgendwie schon mal erzählt, so, dann vielleicht, also oder da muss man sich einen anderen Dreh überlegen. So also ich glaube, man kann immer noch was Neues über eine Person erfahren. Also aber es ist schon natürlich auch einfach schwierig. Ich habe mal Matze Hilscher interviewt zu seinem Interview. Also er führt ja sehr viele Interviews und auch sehr gut. Und der hat gesagt, er glaubt nicht, dass man sich zu viel vorbereiten kann. Das fand ich auch beruhigend auf eine Art auch, dass ich dachte, okay, ich muss nicht irgendwie Angst haben, dass ich zu viel über eine Person weiß. Ich glaube, man muss ein gutes Mittelding.
Ich glaube, am Ende muss man loslassen können, ne? Also ich glaube, es ist wichtig, sich gut vorzubereiten, und dann muss man, irgendwann kommt der Punkt, man sagt, okay, jetzt lasse ich los und jetzt lasse ich mich auf das Gespräch tatsächlich ein, aber mit all dem Wissen, was ich habe, und gucke aber, dass ich dann, das ist so eine Balance-Geschichte.
Ja, ja, und ich finde auch, es ist gut, wenn man halt ein Oberthema hat. Also das war auch eins der ersten Sachen, die ich überhaupt gelernt habe, als ich angefangen habe, weil ich war nicht auf einer Journalistenschule, ich habe kein Volontariat gemacht, ich war Quereinsteigerin. Und als ich da mein allererstes Interview geführt habe, das war, glaube ich, mit Paulina Roginski oder so, als sie ihren Podcast damals gestartet hat bei Spotify. Und ich war halt Fan, und als Fan ist man dann natürlich so, ganz will man schwierig. Einfach alles wissen. Also, und das ist natürlich auch schwierig. Also klar, wenn man so ein sowas wie so ein Podcast wie Alles gesagt oder so, halt so Hotel Matze, wo das berühmte Persönlichkeiten sind, wo man auch wirklich dann, wo es so super Fans gibt und man alles drüber wissen will, ist das total spannend. Aber ich finde dann manchmal bei so Interviews, wenn das so in alle möglichen Richtungen geht, dann ist es auch schwierig, weil meistens, also vor allem, wenn es so um so ExpertInnen-Interviews geht, möchte ich halt auch irgendwas lernen zu einem bestimmten Thema. Und dann ist das ganz gut, wenn das so einen Rahmen hat und das nicht in wirklich alle möglichen Richtungen ausschlägt. Und dann, ach ja, und dann hast du ja irgendwann mal da gearbeitet und wollen wir da nochmal drüber sprechen? Also so, dann geht's halt in so Richtung, wo man denkt, nee, ich dachte, es geht jetzt um dieses eine Thema und darüber möchte ich jetzt auch möglichst viel wissen. So.
Mir geht es so, ja. wenn ich Fanboy von irgendeinem Star bin, egal ob nun großen, berühmt oder klein und nicht so bekannt, das hindert mich eher. Also meistens sind die Interviews sind nicht so schön und manchmal war ich auch enttäuscht, dann enttäuscht aus der Situation herausgegangen, und andere Leute, die ich vielleicht gar nicht so spannend fand, die haben im Interview eigentlich an Dreidimensionalität gewonnen und die fand ich viel besser am Ende. Deswegen ist so.
Ja, total. Also ich bin auch am schlechtesten im Interviewen, wenn ich ein Fangirl bin. Ja. Also,
es fehlt dann der Abstand und man ist vielleicht zu sehr in seinen Geschichten drin.
Total. Aber ich finde auch, also was ist jetzt auch noch was Negatives, aber wenn ich das Gefühl habe, der Host hat sich halt auch, interessiert sich nicht so richtig für die Person und will vielleicht nur so die Reichweite abgreifen. Und ich finde das auch als interviewte Person total schön, wenn ich das Gefühl habe, jemand hat sich wirklich mit mir beschäftigt und hat sich nicht einfach nur, keine Ahnung, von ChatGPT, also über mich gibt's nichts bei ChatGPT, weil ich nicht bekannt genug bin, aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt so, also wenn man halt das Gefühl hat, jemand hat das einfach für den vorbereitet oder jemand hat einfach nur den Wikipedia-Artikel oder was weiß ich so runtergelesen, also das passiert halt oft bei so Interview-Podcasts, die sehr groß sind und wo der Host dann auch keine Zeit mehr hat, sich selbst auf die Interviews vorzubereiten und dann das so angeliefert bekommt von einer Redaktion oder so und man dann irgendwie das Gefühl hat, so richtig kommt dann auch keine Connection zwischen den beiden Leuten so zustande, weil, ja.
Und damit verliert man natürlich auch die Möglichkeit, dass der Gast die darüber dann in seiner Community spricht. Also das ist sozusagen gleichzeitig, wenn man es positiv belegt oder besetzt, eben auch einen Reichweitenbooster. Bereite ich mich gut auf meinen Gast vor? Fühlt der Gast sich gesehen und gewertschätzt im Interview? Ist er natürlich auch viel schneller bereit oder sie, das Ganze in seiner Bubble zu teilen und gibt mir damit dann eben auch die Möglichkeit, seine Reichweite zu nutzen.
Total.
Das ist sozusagen auch nochmal ein guter Punkt, wie man einen Gast dazu bringen kann, ein Interview zu bringen.
Ja.
Denise, es war mir ein großes Fest. Ich habe sogar eine exklusive Nachricht hier rausziehen können, dass du eine Plattform launchen wirst. Und das finde ich super. Aber darüber hinaus hat es mir auch große Freude bereitet, dich in meinem Interview einmal zu Gast zu haben. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank dir für die Einladung.
Ich fand das ein wirklich inspirierendes Gespräch, muss ich mal sagen. Das war eine besonders schöne Atmosphäre. Da hätte ich länger reden können. Und es ist schon sehr lang geworden. Ich hoffe, dass du bis hierher durchgehalten hast. Also wenn du das hast, wenn du das hörst, dann hast du es ja auf jeden Fall. Ich fand es deswegen so gut, weil Denise einem so das Gefühl vermittelt, man ist nicht alleine mit seinem Thema. Denn wenn du selbst einen Podcast hast, wird es wahrscheinlich bei dir ähnlich aussehen, dass man eine relativ stabile Anzahl von HörerInnen hat und dass der Ausbau, also eine größere Reichweite, gar nicht so einfach ist. Und da muss man sich ganz offensichtlich nicht schämen, sondern es geht uns allen so. Wir sitzen in einem Boot und können gemeinsam dafür sorgen, dass unser Podcast eben mehr gehört wird, mehr geteilt wird, dass er relevanter wird und dass es einfach auch bessere Interviews gibt. Ich fand das sehr toll, dass Denise gesagt hat, als wir über das Thema Interview gesprochen hat sie ja auch gesagt, so 0815 Interviews, wo Leute sich nicht vorbereitet haben, wo es keine Idee dahinter gibt, die irgendwie so ein bisschen random sind. Die sind nicht gut. Die tun uns allen nicht gut. Die bringen auch überhaupt gar nichts der Reichweite. Danach wird es ganz bestimmt keiner teilen. Es kann eher
vielleicht sogar nach hinten losgehen, wenn es denn nämlich sich auf die Expertise quasi auswirkt, dass man so oberflächliche Interviews führt und so 0815 Fragen stellt. Das macht auch keinen guten Eindruck für das eigene Angebot, für das eigene Dienstleisterangebot, was ja viele von uns eben auch geben. Deswegen ist es so wichtig, eben auch gute Interviews zu führen. Vieles von dem, was ich mache in meiner täglichen Arbeit, bekommst du ja gar nicht mit. Vielleicht sollte ich mal anfangen, darüber häufiger zu reden, auch auf Instagram und auf LinkedIn. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Mir reichen nur häufig die Stunden am Tag nicht aus. 24 sind halt nicht so richtig viel, aber das wirst du auch kennen. Was ich aber sagen möchte, ist, dass ich im Hintergrund seit ein paar Wochen schon an einem wirklich tollen Online-Kurs arbeite zu diesem Thema. Und zwar möchte ich wieder einen Online-Kurs machen, wo ich anderen Menschen, die eben keine JournalistInnen sind, beibringe, wie sie starke Interviews führen können, die geteilt werden, die Aufmerksamkeit bekommen, die eine Relevanz haben, die neue Follower zur Folge haben werden, wo sich neue Kunden daraus entwickeln. Das alles können wir mit einem Interview machen. Und genau darum geht es mir ja. Das ist ja mein Job als Gründer der Interviewheldinnen und Heldinnen. Und da arbeite ich gerade im Online-Kurs. Ich verkaufe dir jetzt nichts, es gibt noch keine Warteliste, sondern es gibt noch viel Arbeit, die vor mir liegt. Ich arbeite an einem wirklich tollen, kostenlosen Angebot, was auch ein ganz außergewöhnliches Format hat, das kann ich schon mal sagen. Also das, was wir so unter Freebie oder Lead Magnet irgendwie verstehen, um nochmal Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken, das wird super. Ich hoffe, dass ich das bald fertig habe, aber auch das ist eine ganze Menge Arbeit. Und ja, die Warteliste wird im Hintergrund jetzt langsam zusammengeschraubt, also wird. Das muss ich machen. Mal sehen, ob ich das in der nächsten Woche schaffe. Und ich denke, ab sofort wird es hin und wieder spannende Informationen dazu geben. Du kannst da schon mal drüber nachdenken, ob das vielleicht ein wirklich gutes und wichtiges Thema für dich ist und ob du dir eine Zusammenarbeit mehr auch vorstellen kannst. So, für heute ist gut. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Dann habe ich wieder einen tollen Gast, den ich ganz neu entdeckt habe für mich vor ein paar Wochen. Auch ein Podcaster, der etwas mit einem Framework macht, Interviews mit einem Framework führt. Und als ich davon gehört habe, war ich gar nicht begeistert. Und war eigentlich der Meinung, das kann nicht funktionieren. Er hat mich eines Gegenteils, wie sagt man? Also er hat das Gegenteil bewiesen. Wie er das gemacht hat, das werden wir gemeinsam rauskriegen. Ich freue mich schon auf das Gespräch und freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin dir also eine gute Zeit. Bis dahin, ciao.
Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.